Es ist Krieg. Die Stadt Dothan in Nordisrael ist von syrischen Truppen eingekreist. Panik und Schrecken überall. Was sollen wir jetzt tun? Fragt einer. Und Elisa antwortet, fürchte dich nicht. Denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die bei ihnen sind. Wie bitte? Sie sind gerade zu zweit. Und Elisa betete, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, so dass er sah, und sieh, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. 2. Könige 6. Hatte Elisa Halluzinationen, so wie manche im Delirium weiße Mäuse sehen? Aber seit wann sind Halluzinationen oder ein Delirium ansteckend? Oder hat er Realitäten gesehen, die den meisten verborgen sind? Wie sagte Shakespeare, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als die Schulweisheit sich träumen lässt. Die Bibel bezeugt von der ersten bis zur letzten Seite, es gibt neben der sichtbaren eine unsichtbare geistliche Welt. Und die ist genauso real, eigentlich noch viel realer, als alles, was wir in der materiellen Welt sehen, hören, fühlen und wissenschaftlich feststellen können. Die ist auch genauso vielfältig, eigentlich noch viel vielfältiger als unsere materielle Welt. Nur, wir sind dieser Wirklichkeit gegenüber in der Regel blind, taub und empfindungslos, was uns nicht unbedingt zu Realisten macht. Denn wir verstehen weder die Bibel noch diese Welt noch unser Leben wirklich, wenn wir diese Realität ausblenden. Das ist ein Riesenproblem, dass wir zwar einerseits Christen sind oder sein wollen, aber andererseits keine biblische Weltanschauung haben. Viele Christen bei uns haben dasselbe Weltbild wie Ungläubige, nur mit ein paar frommen Zusätzen. Das macht unseren Glauben einigermaßen wirkungslos und unser Christsein harmlos und langweilig. Die Bibel ist kein Märchen- und Sagenbuch zur Unterhaltung frommer Literaturliebhaber, sondern sie beschreibt Realitäten. Sie gibt Einblick in Realitäten, in die Realitäten von uns Menschen und in die Realitäten der geistlichen Welt. Dabei gab es schon immer Menschen und gibt sie heute, die etwas von der unsichtbaren Welt wahrnehmen. Und es gibt Menschen, denen Gott die Augen und Sinne dafür geöffnet hat und öffnet. Unabhängig davon haben wir alle mit diesen Dingen zu tun, selbst wenn wir das nicht realisieren. Von daher sollten wir wenigstens um diese Dinge wissen und dieses Wissen anwenden und die Konsequenzen daraus ziehen. Die Schöpfung. Wer kennt den ersten Satz der Bibel? Richtig, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Was die Erde ist, ist klar, unser Planet und alles, was sich darauf befindet. Dieser erste Satz der Bibel kann wie eine Überschrift oder Zusammenfassung aufgefasst werden. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Himmel steht im Plural. Wir können an den Wolkenhimmel denken und darüber hinaus an den Sternenhimmel, den Kosmos oder das Weltall. Aber es ist auch Gottes Himmel gemeint, die unsichtbare Welt. Gott schuf das Sichtbare und Unsichtbare. Dabei ist die unsichtbare Wirklichkeit die überlegene. Bei ihr handelt es sich um eine höhere Dimension. Das Sichtbare ist zeitlich. Das Nicht-Sichtbare ewig, schreibt Paulus. Das Sichtbare ist aus dem heraus entstanden, was nicht sichtbar ist, aus dem, was nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, lesen wir im Hebräerbrief. Gott schuf das Sichtbare wie das Unsichtbare in Zusammenarbeit mit seinem Sohn. Der Kolosserbrief sagt von ihm, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Das Unsichtbare ist hier noch etwas ausgeführt, Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten. Throne, da regieren welche. Herrschaften, davon leitet sich das biblische Wort Herr ab. Mächte, eigentlich Oberhoheiten, die Archai, die in allem die Ersten sind, die den ersten Rang haben. Und Gewalten, eigentlich Autoritäten. Das Wort betont, dass sie bestimmte Befugnisse und Erlaubnisse haben, Vollmacht. Das sind gewaltige Lebewesen von einer Größe, Kraft und einem Einfluss, die wir uns kaum vorstellen können. Aber Jesus ist größer als das alles. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. So nochmal Kolosser 1. Und das sagt auch Epheser 1. Da steht, Gott hat ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Hier haben wir auch vier solcher unsichtbarer Mächte genannt oder vier Ränge von unsichtbaren Mächten, die Oberhoheiten, die Archai, dann wieder Autoritäten, dann Kräfte, die Namais im Griechischen und Herrschaften. Es gibt noch mehr davon, deshalb schreibt Paulus noch allgemein alle Namen, die genannt werden, jetzt und in der Ewigkeit. Bekannt und vertraut ist uns, dass die Bibel von Engeln spricht. Etwa 300 Mal werden sie erwähnt. Und zwar durchaus unterschiedliche Engel. Allgemein heißen sie einfach Engel, das bedeutet Boten. Dann gibt es Erzengel, zum Beispiel Michael. Oder die Seraphim, die Cherubim. Und dann die vier geheimnisvollen Lebewesen um den Thron Gottes. Möglicherweise sind die mit den Seraphim gleichzusetzen. Außerdem lesen wir von Söhnen Gottes, Gottessöhnen, die sich auf der Erde zeigen, aber auch vor Gottes Thron einfinden. Zu diesen Gottessöhnen scheint irgendwie auch Satan zu gehören. Weiter ist von einem ganzen himmlischen Heer die Rede, wozu die verschiedenartigsten Engelwesen gehören. Aber auch verschiedenartige Geister, was vielleicht dasselbe ist. Die können auch als Lügengeist auftreten auf der Erde, lesen wir in 1. Könige 22. Und eine Gottesbezeichnung in der Bibel lautet der Herr Zebaoth, der Herr Jahwe, der himmlischen Heerscharen, der himmlischen Armeen. Der Gott, der ganze Armeen in der unsichtbaren Welt befehligt. Diese Gottesbezeichnung kommt 224 Mal in der Lutherbibel vor. Wir lesen in der Offenbarung von Engeln, die für bestimmte Bereiche verantwortlich sind. Es scheint Engel zu geben, die vor Gottes Thron Dienst tun. Es gibt andere, die ab und zu auf die Erde gesandt werden und wohl auch welche, die vorwiegend auf der Erde sind. Also es gibt eine große, für uns wohl kaum vorstellbare Vielfalt, die hierarchisch geordnet ist. Das Judentum zum Beispiel spricht von 10 Engelklassen. Die alte Kirche kannte 9 Engelklassen. Cherubim, Seraphim, Throne, Mächte, Fürstentümer, Gewalten, Kräfte, Erzengel, Engel. Und dann müssen wir noch etwas weiteres beachten. Die unsichtbare Welt ist zweigeteilt. Sie ist geteilt in einen lichtvollen und einen finsteren Bereich. Ich sagte schon, dass der Satan offensichtlich zu den Gottessöhnen gehört, das heißt, seinen Rang mit gewissen Engeln teilt. Er war ursprünglich wohl ein prächtiger, leuchtender Engelfürst, der schöne Morgenstern, der schirmende, gesalbte Cherub, der Sohn der Morgenröte, der Sohn des Lichts, Luzifer, Lichtträger, so deutet die Bibel an verschiedenen Stellen an. Offensichtlich wurde er übermütig, hochmütig, stolz, wollte sein wie Gott und ist so von Gott abgefallen. Es ist wichtig zu verstehen, der Teufel ist weder Gott noch göttlich noch eine Art Gegengott. Er ist weder allwissend noch allgegenwärtig noch allmächtig. Er hat nur den Rang eines Engels, wenn auch den Rang eines der höchsten Engel. Die logische Folge ist, dass Gott sich nicht persönlich mit Satan abgibt oder mit ihm kämpft. Das wäre sozusagen unter Gottes Niveau. Wir sehen im Judasbrief wie in der Offenbarung, dass es Engel sind, besonders der Erzengel Michael, die sich mit dem Teufel auseinandersetzen, ihn aus dem Himmel werfen und ihm am Ende binden und gefangen setzen. Der Teufel hat in seinem Abfall von Gott offensichtlich einen Teil der anderen Engel mitgerissen, die so ihren ursprünglichen Bereich verlassen haben. Diese Engel haben, wie der Teufel, ihren Rang und ihre Fähigkeiten behalten, nur die Liebe fehlt ihnen jetzt. Und so gibt es unter ihnen, wie Paulus in Epheser 6 dann schreibt, neben dem Teufel, der mit seinen Methoden gegen uns arbeitet, eben auch die mächtigen Oberhoheiten oder die Archai, die in allem die Ersten sind, den ersten Rang haben. Und dann gibt es auch unter ihnen die Gewaltigen, die Autoritäten, die Bevollmächtigten. Und dann die Herren der Welt, griechisch Kosmokraturen dieser Finsternis, also Mächte, die den Kosmos, die Welt im Griff haben, beherrschen. Und Geister der Bosheit in den himmlischen, überirdischen, unsichtbaren Bereichen. Das Fußvolk sind dann sozusagen die Dämonen oder die unreinen, bösen Geister. Und mit denen haben wir in der Regel am ehesten zu tun. Diese Bezeichnung Oberhoheiten und Autoritäten, das sind dieselben Namen, die wir auch in Epheser 1 und Kolosser 1 finden. Es gibt offensichtlich Oberhoheiten und Autoritäten im lichtvollen Bereich wie im finsteren Bereich. Abgefallene Engel und Mächte können dieselben Namen annehmen oder mit demselben Namen auftreten wie Gottes Engel oder Gottesmächte. Der Teufel ist der Affe Gottes. Er ist nicht kreativ. Er erfindet nichts Neues. Er hat nichts Eigenes. Er nimmt das, was Gott geschaffen hat, und pervertiert es oder benutzt es für seine Zwecke. So ahmen er und seine Untergebenen auch nach, was Gott tut oder was Gottes Engel oder Gottes Geist tun. Es braucht ja auf unserer Seite die Gabe der Geisterunterscheidung. Zum Beispiel wurde Mohammed von einer unsichtbaren Macht, die sich als Engel Gabriel vorstellte, gezwungen, seine Offenbarungen zu empfangen und weiterzugeben. In einer Höhle trat dieser Engel Gabriel zu ihm mit einem beschriebenen Tuch und presste das Tuch so stark auf ihn und würgte ihn in einer Weise, dass er dachte, es wäre sein Tod. Jahrelang danach litt Mohammed unter der Angst, von bösen Geistern verfolgt zu sein. Das war bestimmt kein Engel des Gottes der Bibel, der Mohammed dort heimgesucht hat. Es war ein falscher Engel Gabriel. Und auch im esoterischen Bereich kennt man viele Engel, die man für lichtvoll hält, die in Wahrheit Angehörige der Finsternis sind. Aber sie können sich, wie ihr Chef der Teufel, als Engel des Lichts verkleiden und ausgeben. Diese ranghohen Wesen stehen also unter der Oberherrschaft des Teufels und führen seinen Willen aus. Das heißt, wir haben es in aller Regel nicht mit dem Teufel zu tun, sondern mit seinen Untergebenen, vor allem mit den Dämonen. Die ranghöheren Mächte herrschen auch wieder über ganze Gebiete, ganze Länder und Regionen zum Beispiel. Auch über ganze Menschengruppen, bestimmte Ideologien und so weiter. Zwischen diesen beiden Lagern der unsichtbaren Schöpfung herrscht Krieg. Das heißt, da werden Kämpfe ausgetragen, Schlachten geschlagen. Und ich komme noch einmal darauf zurück, diese Kämpfe haben oft etwas mit uns zu tun. Es kann sein, dass sie um unsretwillen geführt werden. Die eine wie die andere Seite will uns gewinnen. Diese Kämpfe können zum Beispiel auch durch unsere Gebete ausgelöst oder beeinflusst werden. Da die sichtbare und unsichtbare Welt sich gegenseitig beeinflussen, können solche Kämpfe in der unsichtbaren Welt sogar in irdischen Kriegen mit sich abbilden und diese auslösen. Jedenfalls kann es da Zusammenhänge geben. Biblische Beispiele, Daniel 10 lesen wir. Daniel 10. Zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Und am 24. Tag des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und sah und siehe, da stand ein Mann. Der hatte lernerne Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen waren feurige Fackeln. Seine Arme und Füße waren wie helles, glattes Kupfer, und seine Rede war wie ein großes Brausen. Aber ich, Daniel, sah dieses Gesicht allein, und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, so dass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah dieses große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merke auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch zuvor will ich dir kundtun, was geschrieben ist im Buch der Wahrheit. Und es ist keiner, der mir hilft gegen jene, außer eurem Engelfürsten Michael. Wir lernen hier nebenbei, dass Begegnungen mit solchen Engeln, ranghohen Wesen der unsichtbaren Welt, für uns irdische Menschen mit irdischem Körper nur schwer zu verkraften sind oder gar nicht. Unser Körper und unsere Seele hält diese Gegenwart und diese Energie und Ausstrahlung nicht aus. Und deshalb sagen Engel auch fast immer und müssen fast immer sagen, fürchte dich nicht. Und zweitens sehen wir hier, wie gesagt, etwas von den Kämpfen in der unsichtbaren Welt. Der Fürst des Königreichs von Persien oder dann Griechenland ist eine sehr ranghohe, finstere, unsichtbare Macht, nicht der irdische Herrscher. Und diese unsichtbare Macht schaffte es, 21 Tage lang Gottes Botschaft an Daniel und damit die Gebetserhörung aufzuhalten. Unsere Gebete und Gebetserhörungen sind umkämpft. Und deshalb mahnt die Bibel auszuhalten, dran zu bleiben und ja nicht aufzugeben. Die Mächte des Himmels sind am Ende aber stärker. Genannt wird hier besonders Michael, der für Israel zuständige Engelfürst. Dieser Engel taucht noch öfter in der Bibel auf, zum Beispiel in Judas 9. Da steht, als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Oder Offenbarung 12: Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Oder Offenbarung 20: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Was noch zur unsichtbaren Schöpfung gehört? Gott hat durch seinen Sohn Jesus unter Beteiligung des Heiligen Geistes die sichtbare und unsichtbare Welt geschaffen. Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Schöpfung. Zur unsichtbaren Schöpfung gehören verschiedene Lebewesen in verschiedenen Rängen, die wir vielleicht unter dem Begriff Engel oder auch Geister oder Geistesmächte zusammenfassen. Es gehört aber noch etwas dazu. Was? Unsere Seele und unser Geist. Sichtbar von uns ist doch nur unser Körper. Wir sind aber mehr. Wir haben noch unsichtbare Dimensionen, und das ist unsere Seele und unser Geist. Solange wir leben, sind die miteinander vereint und verwoben. Wenn wir sterben, werden sie voneinander getrennt. Der Körper verfällt hier sichtbar. Seele und Geist aber leben im unsichtbaren Bereich weiter. Jesus sagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Die Seelen sind also nach dem Tod weiter vorhanden, der Geist des Menschen auch. Wir sprechen auch von toten Geistern. Die gehören zur unsichtbaren Schöpfung. Sie kommunizieren miteinander, die sind aktiv. In Offenbarung 6 werden die Seelen der Märtyrer gezeigt, die wegen ihres Glaubens, wegen des Wortes Gottes und ihres Zeugnisses umgebracht wurden. Diese Seelen sind im Himmel unten am Altar und schreien laut zu Gott. Totengeister können sich auch woanders aufhalten. Sie können zum Beispiel hier unten unter uns rumhängen. Und manchmal machen sie sich auch bemerkbar. Dann spukt es in einem Haus oder kommt zu merkwürdigen Phänomenen. Da gibt es sicher viele Fantasiegeschichten. Aber manche erleben solche Dinge sehr real, und das ist gar nicht unbedingt lustig. Also, zur unsichtbaren Welt gehören auch die Geister oder Seelen Verstorbener. Das Weltbild der Bibel: Gott schuf durch Jesus im Heiligen Geist die übernatürliche oder unsichtbare Welt und die natürliche, sichtbare Welt. Die natürliche, sichtbare Welt ist alles, was wir mit unseren Sinnen und mit wissenschaftlichen Methoden erfassen können. Und die übernatürliche, unsichtbare Welt, die können wir nicht erfassen mit unseren natürlichen Sinnen oder Messgeräten oder so etwas. Und sie ist untergliedert in einen Lichtbereich, wo Engel und Herrschaften und Mächte sind und auch die Geister der vollendeten Gerechten. Und es gibt einen Finsternisbereich, der von Gott abgefallen ist, wo Satan und seine Engel hausen, Dämonen, und wo auch bestimmte Totengeister sich aufhalten. Und diese beiden Welten, die sichtbare und die unsichtbare, die durchdringen und beeinflussen sich gegenseitig. Die unsichtbare Welt ist der sichtbaren überlegen. weil sie in einer höheren Dimension liegt oder eine höhere Dimension ist. Übrigens, die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt entspricht nur unserer menschlichen Sichtweise. Vor Gott gibt es diesen Unterschied gar nicht. Da ist es eine Wirklichkeit, die er geschaffen hat und zu der sehr viel Verschiedenes gehört. Vor Gott ist alles in gleicher Weise offenbar und sichtbar. Alles ist seine Schöpfung. Aus seiner Perspektive gibt es kein natürlich und übernatürlich. Wir aber nehmen nur Ausschnitte der Wirklichkeit wahr. Das gilt ja schon innerhalb der physikalischen oder sichtbaren Wirklichkeit, rein physikalisch. Im Grunde genommen besteht doch alles aus Schwingungen, weiß man heute. Oder aus schwingenden Teilchen, jedenfalls bestimmten Frequenzen. Und einige dieser Frequenzen nehmen wir als Vibration wahr, andere als Schall, wieder andere als Wärme, wieder andere als Licht. Und vieles davor und dazwischen und danach nehmen wir überhaupt nicht wahr. Tiere zum Beispiel haben andere Wahrnehmungen. Die hören etwa auch im Ultraschallbereich, so dass Töne, etwa der Gesang der Vögel, in ihren Ohren ganz anders klingen als in unseren. Sie haben auch andere Wärmesensoren und nehmen die Welt der Gerüche ganz anders auf und sehen unter Umständen viel mehr als wir. Interessant ist, dass Tiere oft oder überhaupt die unsichtbare Welt wahrnehmen können. In der Bibel lesen wir von dem Propheten Bileam. Er bezeichnete sich als Mann, dem die Augen geöffnet sind, aber er war blind für den Engel Gottes, der ihm im Weg stand. Seine Eselin dagegen sah ihn. Esel sehen Engel eher als Propheten. Der Eselin musste Gott nicht die Augen öffnen, aber dem störrischen Propheten. Ich finde das schon interessant. Es gibt immer mal wieder Beobachtungen, aus denen man schließen muss, dass zum Beispiel Hunde oder Katzen oder Pferde auf die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten oder auf andere Vorgänge in der unsichtbaren Welt reagieren. Man hat schon beobachten können, dass ein Pferd im Stall offensichtlich merkt, wenn der Bauer im Haus stirbt. Gegenseitige Beeinflussung. Die sichtbare und die unsichtbare Wirklichkeit beeinflussen sich gegenseitig. Vieles von dem, was hier auf der Erde sichtbar geschieht, hat seine Ursprünge oder seine Inspiration aus der unsichtbaren Welt. Die Lichtwelt wie die Finsterniswelt wirken hinein. Und was wir sagen und tun, hinterlässt Wirkungen in der unsichtbaren Welt. Es kann Auswirkungen haben auf den Dienst von Engeln oder die Aktivität von Finsternismächten. Die Bibel ist voll von solchen Berichten, Beschreibungen und Hinweisen darauf. Ein Beispiel aus dem Leben von David. König David kriegt plötzlich einen Rappel und will unbedingt eine Volkszählung durchführen. Er will seine Größe und Macht in Zahlen bewiesen haben. Die Bibel sagt, diese Idee kam von Satan. Sein Feldherr Joab fühlt sich dabei sehr unwohl, versucht ihn davon abzubringen. Als das nicht gelingt, führt er den Befehl nur sehr widerwillig und unvollständig aus. Er spürt im Innersten, da stimmt was nicht. Offensichtlich war er geistlich so sensibel. Und dann kommt ein Prophet und überführt David von seiner Schuld. Die Folge sind 3 Tage verheerende Pest im Land, sodass die gezählte Menge erheblich reduziert wird. Wodurch wird Pest ausgelöst? Durch Bakterien natürlich. Und die hätten Biologen mit heutigem Wissensstand und heutiger Ausrüstung sicher auch damals nachweisen können. Aber die Bibel spricht vom Schwert des Herrn, das ein Engel führt. David sieht ihn schließlich, einen großen Engel zwischen Himmel und Erde mit einem gezogenen Schwert in der Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Und David fängt an zu beten und ihm wird schließlich gesagt, er soll ein Opfer darbringen auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Also er soll nicht alles desinfizieren oder Vitamine und Medikamente ausgeben, sondern ein Brandopfer herrichten. Das wird dann übrigens mit Feuer vom Himmel angezündet. Die Folge? Der Engel steckt sein Schwert ein und die Pest ist vorbei. Und die Stelle, an der das stattgefunden hat, wird der Platz für den späteren Tempel. Deshalb wahrscheinlich, weil Gott seine Macht und Heiligkeit dort gezeigt hat. Wir lesen das im ersten Buch der Chronik, Kapitel 21. Registrieren wir hier diese gegenseitige Beeinflussung von sichtbarer und unsichtbarer Welt. Was wir tun, hat Folgen in der unsichtbaren Welt. Und was in der unsichtbaren Welt geschieht, wirkt sich sichtbar auf dieser Erde aus. Schauen wir noch genauer hin. Gott sagt zum Beispiel, dass bestimmte Sünden, besonders die, die ihm ein Greuel sind, das Land verunreinigen. In 3. Mose 18 wird da einiges aufgeführt und wird zum Beispiel die Wirkung sexueller Sünden beschrieben. Die verunreinigen ein Land dermaßen, dass Gott sagt, dass die Bevölkerung ausgespien, ausgestoßen wird. Das betrifft sowohl die Völker, die Kanaan vor Israel bewohnten, als auch Israel selbst, wenn es sich so versündigt. Ebenso verunreinigt Götzendienst das Land, auch das Heiligtum, den Tempel. Oder in 2. Chronik 36 lesen wir, alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den greulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hat in Jerusalem. Oder Jeremia 2 sagt Gott, und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr äßet seine Früchte und Güter, aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Greuel. Oder Jeremia 3, Gott sprach, wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet und sie geht von ihm und gehört einem anderen, darf er sie auch wieder annehmen? Ist es nicht so, dass das Land unrein würde? Hebe deine Augen auf zu den Höhen und sieh, wo du allenthalben dich preisgegeben hast. An den Wegen sitzt du und lauerst auf sie wie ein Araber in der Wüste und machst das Land unrein mit deiner Hurerei und Bosheit. Oder Jeremia 7, denn die Leute von Juda tun, was mir missfällt, spricht der Herr. Sie haben ihre Greuelbilder gesetzt in das Haus, das nach meinem Namen genannt ist, um es unrein zu machen. Wie ist denn das zu verstehen, dass ein Land oder der Tempel unrein wird? Und warum mussten die Stiftshütte, der Tempel und ihre Teile, zum Beispiel der Altar, mit Blut besprengt und gereinigt werden? In Hebräer 9 wird erklärt, es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Hier geht es doch nicht um eine äußere Verschmutzung, Umweltverschmutzung, sondern um eine geistliche Verschmutzung durch Sünde. Und die musste gesühnt werden, vergeben. Deshalb wurde dort Blut angewendet. Oder wurde etwas mit Wasser gereinigt oder auch mit Öl gesalbt? Die geistliche Atmosphäre oder Ausstrahlung wurde verschmutzt und musste entsprechend gereinigt werden. Und die geistliche Atmosphäre wird von dem bestimmt, was dort an Mächten wirkt. Sünde, Götzendienst zieht Dämonen an. Und diese Finsternis bestimmt die Atmosphäre, sorgt für eine finstere Atmosphäre. Da bräuchte es Reinigung. Das kann ganze Länder, Landstriche, Orte oder auch Häuser, einschließlich Kirchen oder sogar Gegenstände betreffen. Das bedeutet auch, wenn etwas geistlich gereinigt wird in einem Land oder Landstrich, in einem Ort, in einer Kirche oder in einem Haus, dann wird dort Finsternis vertrieben. So etwas kann nötig sein. Und dann darf man bitten, dass stattdessen Gottes Engel kommen und Gottes Licht, Gottes Gegenwart hineinbringen. Und dann geschehen Dinge von Gott her. Überhaupt hat Gebet Rückwirkungen auf die unsichtbare Welt. Wir hatten schon in Daniel 10 diesen Einblick. Daniel betet und sofort setzt sich ein Engel zu ihm in Bewegung, um die Erhörung zu bringen. Er wurde nur zunächst aufgehalten. Es ist eine tiefe Wirklichkeit, dass Gebete, vor allem Anbetung, die Gegenwart Gottes anzieht, was auch heißen kann, die Gegenwart von Engeln anzieht. Mauern, in denen viel gebetet wird, bergen in sich eine andere Atmosphäre als Mauern, in denen geflucht wird. Mir ist eine Kirche vor Augen, die längst hätte wieder mal vorgerichtet werden müssen, aber Besucher sagten, hier ist es schön. Vom Äußeren her war sie das gar nicht mehr. Aber es wurde täglich in ihr gebetet, nicht nur 5 Minuten. Und irgendwie haben da die Besucher etwas wahrgenommen. Atmosphäre. Da geschieht dann auch Gottes Wirken leichter. Da begegnen Menschen Gott, wenn sie sein Wort hören oder beten oder das Abendmahl oder Segen empfangen. Gebete wirken in die unsichtbare Welt hinein. Und von der unsichtbaren Welt her werden dann bestimmte Dinge wieder auf der Erde ausgelöst. In der Offenbarung sehen wir, dass die Gebete der Heiligen wie Räucherwerk zu Gott aufsteigen. Und dann wird es dort genommen und auf die Erde geschüttet. Und dann kommen dort gewisse Dinge in Gang. Oder wir sehen in Lukas 10, das sind 72 Jünger unterwegs, verkündigen das Reich Gottes, heilen die Kranken und treiben Dämonen aus. Und Jesus sieht parallel, wie der Satan wie ein Blitz vom Himmel auf die Erde fällt. Das sind Zusammenhänge. Das, was ich eben beschrieben habe, möchte ich noch einmal mit einem anderen Begriff vertiefen. Jedes Land, jeder Landstrich oder jeder Ort hat nicht nur ein meteorologisches Klima, das von seiner geografischen Lage, seiner Höhenlage und so weiter abhängt, sondern jedes Land, jeder Landstrich und jeder Ort hat auch so etwas wie ein geistliches Klima. Und das wird bestimmt von den unsichtbaren Mächten, die dort regieren. Und welche Mächte dort regieren, das hat wiederum damit etwas zu tun, was dort von den Bewohnern getrieben wurde. Ob sie nach Gottes Willen gelebt oder gesündigt haben, ob sie Gott geehrt haben oder durch Kulte und Opfer finsteren Mächten gedient haben. Und von diesem geistlichen Klima hängt ab, ob zum Beispiel das Evangelium dort leicht durchbricht oder nur schwer oder gar nicht. Aber selbst die wirtschaftliche und landwirtschaftliche Entwicklung oder die Gesundheit und Mentalität der Bevölkerung kann davon beeinflusst sein. Da kann so etwas wie Segen sein oder so etwas wie Fluch. Da geht alles leicht und schnell oder schwer und kompliziert oder gar nicht. Oder es gibt Kirchen, in denen lässt sich leicht und frei beten und verkündigen. Da kommen Menschen zum Glauben, sie werden frei, vielleicht auch gesund. Da ist Freude und man ist dem Himmel nahe. Und es gibt Kirchen, da fällt das Beten sehr schwer. Da bleibt einem das Wort im Halse stecken. Und wenn man schon etwas sagt, dann fällt das Wort sozusagen vor den Bankreihen schon zu Boden und kommt nicht bis zu den Herzen. Oder es kommt verdreht und verkehrt an in der Verkündigung und bewirkt nur Missverständnisse oder Ablehnung, jedenfalls keinen Glauben. Die eine Kirche wurde vielleicht von erweckten Menschen errichtet, die viel gebetet haben, und die andere von Freimaurern auf einer alten Kultstätte. Menschen, die dafür sensibel sind, nehmen dieses geistliche Klima wahr. Vielleicht müssen sie zunächst lernen, darauf zu achten oder ihre Wahrnehmungen ernst zu nehmen. Verborgene Wirkungen auf die sichtbare Wirklichkeit. Nochmal einige Bibelstellen. Jesaja 60, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was das heißt? Menschen, Völker, Länder können von der Gegenwart Gottes abgeschnitten sein. und von Finsternis bestimmt sein. Oder sie können von der lichtvollen Gegenwart Gottes erfüllt werden. Das ist Israel verheißen. Das hat sich in Jesus schon einmal stückweise erfüllt und wird sich bei seiner Wiederkunft ganz erfüllen. Oder in 1. Johannes 5,19 steht, die ganze Welt liegt im Bösen. Man könnte das auch so übersetzen, die ganze Welt ist in den Machtbereich des Bösen geraten und liegt darin ohnmächtig begraben und ist darin festgesetzt. Jesus nennt den Teufel den Fürst dieser Welt. Paulus nennt ihn den Gott dieser Welt. Erklärt das vielleicht einiges, was hier so abgeht? Epheser 2 spricht von Menschen, die tot in ihren Übertretungen und Sünden sind, die ihr Leben gemäß dem Zeitlauf dieser Welt führen, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und dann ist davon die Rede, wie sie die Begierden des Fleisches, die Bedürfnisse der alten, unerlösten Natur befriedigen und ihre Gedanken verwirklichen. Da reden Menschen von Selbstverwirklichung und merken nicht, dass sie unter dem Einfluss von Finsternis sind und deren Pläne und deren Willen verwirklichen. Und Dämonen leben davon, dass wir unsere Begierden ausleben. Paulus gibt ein Reden des Geistes an Timotheus weiter und sagt, in der letzten Zeit werden einige vom Glauben abfallen und sich verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anschließen und sich damit beschäftigen und ihnen anhängen. Bestimmte Lehren in der Kirche sind nicht nur menschliche Ansichten und Irrtümer, sondern dämonisch inspiriert. Habt ihr das gewusst? Paulus warnt auch in Kolosser 2, dass bestimmte Philosophien auf gewisse Elementarmächte der Welt, des Kosmos gegründet sind. Damit sind Dämonen gemeint. Und Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie gerettet werden, diesen Menschen sendet Gott eine Macht der Verführung, eine Energie, eine energetische Macht des Irrtums, der Verwirrung, des Wahns, der Täuschung, sodass sie auf den Antichristen hereinfallen müssen und ihm verfallen, so lesen wir in 2. Thessalonicher 2. So frei und neutral ist unser Verstand nicht, wie wir immer denken. Wir werden inspiriert vom Geist Gottes oder von anderen Geistern. Die unsichtbare Welt beeinflusst nicht nur unsere Gedankenwelt, sie kann das Wetter und das Weltgeschehen bestimmen. Da fährt Jesus mit seinen Jüngern mit dem Boot über den See Genezareth. Jesus überkommt eine bleierne Müdigkeit und er schläft ein. Und ein Wirbelsturm bricht los, der für die Besatzung lebensgefährlich wird. Jesus schläft weiter, wird selbst davon nicht wach. Ist denn das normal? Hat jemand schon mal überlegt, wo das herkam? Hat jemand schon mal den Zusammenhang bedacht, die Sache im Zusammenhang gelesen, also weitergelesen? Jesus bedroht den Sturm, so wie er sonst nur Dämonen bedroht hat. Die Bibel verwendet da genau dasselbe Wort. Und dann kommen sie ans Ufer von Gerasa und ihnen rennt einer entgegen, der auf dem Friedhof lebt, bei den Toten. Der gebrüllt hat und alles zerstört hat, niemand konnte ihn bändigen. Jesus setzt ihn frei, die gewaltigste Dämonenaustreibung, die die Bibel je berichtet. Und die Dämonen sind so gewalttätig, dass sie als Zwischenstation ihres Ausfahrens eine Herde Schweine überfallen und vernichten. Wisst ihr jetzt, wo der Sturm und auch die bleierne Müdigkeit von Jesus herkamen? Von den Dämonen, die verhindern wollten, dass Jesus sie verjagt. Sie wollten Jesus und seine Truppe vernichten. Stürme können etwas mit Dämonen zu tun haben. Und die Gegenwart von Dämonen kann sich so auswirken, dass man extrem müde wird. Beides sind auch heutige Erfahrungen. Das heißt allerdings überhaupt nicht, dass jeder Sturm und jede Müdigkeit dämonisch wäre. Da gibt es ganz natürliche Ursachen dafür und das wird der Normalfall sein. Manchmal kommen aber eben auch übernatürliche Ursachen in Frage. Das gilt auch für die ganz großen Dinge. Das letzte Buch der Bibel zeigt sehr viel davon. Die ganze Offenbarung zeigt immer wieder, Die Weichen werden im Himmel gestellt für das, was auf der Erde geschieht. Und zwar zuallererst von Gott her. Das ganze Buch der Offenbarung ist so aufgebaut, dass zunächst immer wieder ein Blick in den Himmel geworfen wird, wo die Entscheidungen fallen. Und dann auf die Erde, wo man die Auswirkungen sieht. Und auch was Dämonen tun oder tun können, ist unter Gottes Kontrolle. Die Offenbarung zeigt, dass der Antichrist und sein Prophet und ihre Macht, dass sie die vom Teufel haben. Sie zeigt, wie unreine Geister, Dämonen, die Politiker und die Herrscher der ganzen Welt manipulieren, um einen letzten Krieg zu beginnen. Und trotzdem, noch einmal, Gott hat es unter Kontrolle und kommt auch dadurch zum Ziel. Er kommt immer durch Gnade oder Gericht zum Ziel. Das, was hier bei uns auf der Erde sichtbar geschieht, hat oft Wurzeln im Unsichtbaren. Und was wir hier tun, hat Wirkungen ins Unsichtbare hinein. Die unsichtbare Wirklichkeit ist tatsächlich wirklich Realität, und zwar eine höhere Wirklichkeit als unsere sichtbare Welt. Die höheren und die niedrigeren Dimensionen sind untrennbar miteinander verbunden. Konsequenzen? Wir sind nicht allein. Wir werden beobachtet, auch wenn wir denken, wir sind allein. Der Hebräerbrief sagt, es gibt eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Das sind die vollendeten Gerechten, die schon bei Gott am Ziel sind, beziehungsweise genauer gesagt, die vorletzte Etappe erreicht haben und nun vom himmlischen Wartesaal aus gespannt verfolgen, ob wir auch ankommen, damit wir alle zusammen vollendet werden können in der Auferstehung. Außerdem werden wir von Engeln beobachtet, sogar von ganz Ranghohen. Paulus schreibt, den Mächten, genauer den Oberhoheiten, den Archais, die in allem die Ersten sind, den ersten Rang haben, und den Autoritäten, die Vollmacht ausüben in den himmlischen Dimensionen, ihnen wird durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes verkündigt. Wenn ihr das nicht glaubt, lest nach Epheser 3,10. Was in der Gemeinde geschieht, wird von der gesamten himmlischen Welt verfolgt, von der lichtvollen wie von der finsteren. Petrus bestätigt allgemein, die Verkündigung des Evangeliums in der Kraft des Heiligen Geistes ist etwas, wo die Engel ein Verlangen danach haben, das mitzukriegen. Und sie beugen sich deshalb vor, um es genau zu sehen und genauen Einblick zu gewinnen. Und manchmal werfen sie heimlich einen verstohlenen Blick darauf, um wenigstens einen Teil mitzukriegen. So kann man 1. Petrus 1, Vers 12 ausführlich übersetzen. Oder Paulus gibt Verhaltensanweisungen für den Gottesdienst aus Rücksicht auf die Engel, die dort anwesend sind. Und so wie Paulus behandelt wird, auch verfolgt wird, sagt er, wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir werden beobachtet. Und wenn man in hoher Gesellschaft ist, dann benimmt man sich anders als zu Hause oder allein. Wir sind immer in hoher Gesellschaft. Das sollten wir beachten bei dem, was wir sagen und tun. Das sollte uns bewusst sein. Noch etwas darf uns bewusst sein. Wenn ich hier in Lengefeld die Wolkensteiner Straße hochgehe, da komme ich an eine Hecke, in der immer ein ganzer Schwarm Spatzen sitzt und zwitschert. Und die reagieren, wenn ich mich nähere. Entweder sind sie plötzlich ganz ruhig und warten ab, bis ich vorbei bin, oder sie flattern durcheinander und davon. Wenn ein geisterfüllter Christ irgendwo hinkommt, gibt es auch Reaktionen. Da kriegen die Dämonen Panik, geraten in Aufruhr und flattern vielleicht davon. Wir lösen Bewegungen in der unsichtbaren Welt aus, wenn Gottes Geist in uns wohnt. Und manchmal bildet sich das auch irgendwo sichtbar ab und man kriegt es dadurch mit. Nicht nur irdische Logik und Erklärungen. Bei den Dingen, die in unserem Leben geschehen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in unserem Land, in unserer Welt, spielen nicht nur irdische Ursachen eine Rolle. Da ist mitunter auch anderes am Werk. Und deshalb lösen wir mit irdisch-logischen Maßnahmen nicht alles. Die Pest bei David hatte nicht nur eine medizinische oder biologische Dimension, sondern eine geistliche. Es ist nicht auszuschließen, dass es bei heutigen Krankheiten Ähnliches gibt. Oder das politische und militärische Geschehen in und um Israel hatte und hat nicht nur politische und militärische Dimensionen. Die Bibel zeigt, dass Sünde oder Gehorsam des Volkes oder der Herrscher eine Rolle mitspielten und spielen. Auch Gott und seine Engel waren und sind involviert. Das ist bis zum heutigen Tag bei Israel nicht anders. Oder was im Dritten Reich geschah, hatte nicht nur politische, militärische und soziologische Dimensionen. Hitler war hochgradiger Okkultist und er und die SS waren mit der Finsterniswelt in Kontakt. Ein Widerstandskampf, der diese Dimension nicht gesehen hat, musste scheitern und ist gescheitert. Und auch der heutige Antisemitismus und die immer noch lebende braune Ideologie wie auch der Kommunismus, das alles hat nicht nur politische Hintergründe, sondern geistliche. Oder was heute in der UNO abgeht oder in der Weltpolitik oder in der EU, das hat in einer Weise Hintergründe in der unsichtbaren Welt und ist in einer Weise an unsichtbare Mächte gekoppelt, wie sich das hier vermutlich keiner vorstellen kann. Das ist zum Teil sogar gut untersucht und dokumentiert und diese Dinge sind zugänglich, aber die wenigsten wollen das zur Kenntnis nehmen. Und es soll ja auch keiner wissen. Oder beim Islam und auch beim islamischen Terror haben wir es mit gewaltigen geistlichen Mächten zu tun. Aber auch was wir persönlich erleben, zum Beispiel im gesundheitlichen Bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen, kann Hintergründe und Wurzeln im unsichtbaren Bereich haben. Und wem dafür die Augen geöffnet werden oder wer ein Gespür dafür hat oder dafür wach und sensibel geworden ist und gewisse Erfahrungen einmal geistlich auswertet, entdeckt davon immer mehr. Ich halte viel von logischem Denken und ich bin eigentlich ein sehr rationaler Mensch. Aber nur irdische Logik reicht nicht aus, um die Welt, Israel, die Gemeinde und unser Leben zu verstehen. Und deshalb reicht auch irdische Kraft nicht aus, gewisse Probleme zu lösen. Also nicht nur irdische Kraft. Es gibt ein sehr einfaches Prinzip. Geister weichen nur dem Geist. Jesus sagte einmal, und das ist ein sehr zentraler Satz in seiner Verkündigung, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, hinauswerfe, dann ist die Königsherrschaft Gottes zu euch gelangt. Es geht beim Christentum nicht nur um Bildung oder Bildungsarbeit, wie unsere Kirche gerne betont. Es geht nicht nur um logische Überzeugungen und Vermittlung von Überzeugungen. Gott gibt es und Jesus ist wichtig. Es geht dann nicht nur um Ideologie oder Moral, sondern es geht darum, dass Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis gelöst werden und in den Machtbereich Gottes hineinkommen und sich ihm unterordnen. Es geht darum, dass Menschen die Augen geöffnet werden und sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Autorität aus dem Machtbereich Satans zu Gott, sagt die Bibel. Und deshalb sagt Jesus seiner Truppe, ihr könnt nur meine Zeugen sein, wenn ihr ganz vom Heiligen Geist erfüllt seid, wenn er auf euch gekommen ist und ihr seine Kraft empfangen habt. Sonst könnt ihr meine Wirklichkeit nicht bezeugen und Menschen unter meinen Einflussbereich bringen in mein Reich. Und so kam es zum Beispiel, dass die Verkündigung eines Paulus äußerlich absolut ärmlich und lächerlich war, eine schwache Nummer eines zittrigen Männchens ohne jede Redegabe. Aber Gottes Geist und Gottes Kraft waren so gegenwärtig, dass Menschen mit Gott selber in Berührung kamen. Und das hat sie überzeugt. So haben sie zum Glauben gefunden. Und so schreibt Johannes an seine Gemeinde, ich muss euch gar nicht menschlich überzeugen, sondern die Salbung, und das ist ein Ausdruck für die Ausrüstung mit Gottes Geist, die Salbung lehrt euch alles. Da kriegt ihr das Entscheidende von innen heraus mit und merkt auch, was nicht von Gott ist. Der Kontakt zum Heiligen Geist ist grundlegend für einen Christen. Und damit hat er Kontakt zur unsichtbaren Welt. Und damit kriegt er auch ein Stück mit, was dort läuft. Nicht nur irdische Wahrnehmungen. Wir haben körperliche Sinnesorgane, unsere fünf Sinne. Wir haben auch ein seelisches Wahrnehmungsvermögen, das mehr intuitiv arbeitet. Da kriegt man Dinge mit, die man nicht an äußerlich wahrnehmbaren Sachen festmachen kann. Und ein Christ hat einen erweckten Geist und damit ein geistliches Sinnesorgan. Es gibt so etwas wie die inneren Augen und Ohren des Geistes oder des Herzens. Und damit kann man mitkriegen, wo Gottes Geist am Werk ist oder auch wo finstere Mächte wirken. Das kann sich dann auch durchaus körperlich manifestieren, dass man da so etwas wie ein Empfinden von Licht oder Finsternis hat oder von Wärme oder Kälte, von Energie oder dass es einem schlecht wird oder man auf einmal ganz müde wird oder man kriegt irgendwo Druck oder so etwas. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und man kann so lernen, gewisse Dinge aus der unsichtbaren Welt zu registrieren und wahrzunehmen. Das geht hin bis zu gewissen äußeren Störungen und so weiter, wo man merkt, hier sind andere Mächte am Werk. Ich möchte das jetzt nicht weiter konkretisieren. Wer im Glauben lebt und geistlich wach ist, der macht da gewisse Erfahrungen und lernt immer besser, sie einzuordnen und darauf zu reagieren. Manche sehen diese Wirklichkeiten dann auch in inneren Bildern oder in Visionen oder sehr direkt. Das betrifft Engel wie auch Dämonen und anderes. Das sind sehr reale Dinge und nicht jeder, der so etwas wahrnimmt, ist durchgeknallt oder hat eine Psychose. Man muss nur lernen, damit umzugehen. Und eigentlich müsste es für Christen relativ normal sein, nicht nur um die unsichtbare Welt zu wissen, sondern auch ab und zu etwas von ihr mitzukriegen. Dass man mitkriegt, hier ist Gott gegenwärtig oder hier sind andere Mächte am Werk. Durch Christus und im Heiligen Geist haben wir Zugang zur unsichtbaren Wirklichkeit. Und wir sollten den Zugang zum Übernatürlichen auch nur durch Christus und im Heiligen Geist suchen. Alles andere kann sehr gefährlich werden. Menschen, die im okkulten Bereich aktiv sind, nehmen die unsichtbare Welt ebenfalls wahr. Diese Fähigkeit kommt dann nicht von Gott, ist keine Gabe Gottes, sondern eine mediale Veranlagung oder Fähigkeit, die von der Finsternis erweckt und gegeben wurde. Viele erben das einfach von ihren Vorfahren, die im okkulten Bereich tätig waren. Am Anfang der Schöpfung, vor dem Sündenfall, war es für den Menschen sicher völlig normal, die für uns unsichtbare Wirklichkeit zu sehen. Die ersten Menschen sahen Gott, natürlich auch Engel. Heute sehen oft Kinder davon mehr als Erwachsene. Und auch Tiere kriegen davon mehr mit als die Menschen, das sagte ich schon. Schließlich, wenn wir zu den Menschen in Afrika, Asien oder Südamerika schauen, gerade auch zu den sogenannten Naturvölkern, für sie ist das völlig normal, zum Beispiel ihre verstorbenen Ahnen oder Dämonen zu sehen oder eben auch Engel. Das ist nicht nur ihr Weltbild, ihre Vorstellung, sie sehen die Dinge wirklich. Es gibt dazu ein interessantes Buch von Mark Andrew Ritchie, Der Geist des Regenwaldes, die Lebensgeschichte eines Schamanen. Dieser Mann hat bei Missionaren sofort gesehen, ob das echte Christen waren, ob Gottes Geist in ihnen wohnte oder ob ein Missionar nur scheinbar ein Christ war oder einen unreinen Geist beherbergte. Das Buch ist aber wegen seiner Grausamkeiten nicht unbedingt als gute Nachtlektüre zu empfehlen. Nicht irdischer, sondern geistlicher Kampf. Paulus schreibt, wir haben niemals gegen Menschen zu kämpfen als Christen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, es ist Verschwendung von Zeit und Energie, das richtet nur Schaden an. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, so Luther. Man könnte das noch etwas genauer übersetzen, spare ich mir jetzt mal. Das Prinzip ist klar, wir müssen die Dinge dahinter sehen und dort ansetzen. Und dazu brauchen wir erstens Gottes Kraft, deshalb schreibt Paulus vorher, zuletzt, worum es zuletzt geht, worauf es am Ende am allermeisten ankommt, was nicht fehlen darf, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir brauchen Anschluss an den himmlischen Starkstrom und den bekommen wir durch den Heiligen Geist. Und zweitens brauchen wir Gottes Waffenrüstung. Nochmal Epheser 6. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ich kann das jetzt nicht näher auslegen. Es geht um Haltungen und Aktivitäten, die wir ausbilden müssen, um den Wirklichkeiten gerecht zu werden. Etwas Ähnliches steht noch in 2. Korinther 10. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Jeder Kampf hat seine eigene Methode. Ein Kampf im Krieg ist etwas anderes als der Kampf um die Fußballweltmeisterschaft. Und der Kampf um gute Matheleistungen ist wieder anders. Und der Kampf gegen eine Krankheit oder um den Erhalt einer Ehe oder Freundschaft nochmal ganz anders. Es gibt Methoden, die in dieser Welt gut sind und Erfolg haben, aber die sind für die Angelegenheiten der unsichtbaren Welt völlig ungeeignet. Die bewirken dort gar nichts. Da braucht es ganz eigene Methoden. Und das Wichtigste ist da etwas, was viele unterschätzen oder weglassen. Auch bei der Waffenrüstung Gottes in Epheser 6 wird es oft vergessen, obwohl es Paulus als das Letzte und Entscheidendes schreibt. Und das ist das Gebet. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Hier ist Gebet nicht als religiöse Pflichtübung gemeint oder als kindliches Gedicht vor dem Mittagessen oder Einschlafen, sondern wir müssen in der Sphäre des Heiligen Geistes beten, unter seiner Leitung, mit seiner Unterstützung, in seiner Kraft, vielleicht auch in der Gebetssprache, die er schenkt. Gebet hat Wirkungen in die unsichtbare Welt hinein. Gebet ändert erst dort etwas und die Folgen sind dann Änderungen hier im Sichtbaren. Das fängt bei der ganz normalen Fürbitte an. Das geht weiter mit Dank, Lob und Anbetung. Ich sagte schon, das verändert die geistliche Atmosphäre. Manchmal sind auch regelrechte Kampfgebete dran, damit Mächte, die nicht da sein sollten, verschwinden. Manche blenden den geistlichen Kampf oder geistliche Kampfführung völlig aus. Andere übertreiben es damit. Die einen wundern sich vielleicht, dass sie nichts bewirken oder haben sich daran gewöhnt. Und die anderen kriegen nach ihren frommen Übungen schlimme Prügel oder machen alles noch viel schlimmer. Wir brauchen hier eine gesunde biblische Balance. Wir dürfen da weder der Ignoranz noch der Arroganz verfallen. Weder einer falschen Bescheidenheit noch der Anmaßung. Klar ist, dass wir für Menschen um Freiheit zu beten haben, die von Finsternismächten bedrängt werden. Und das hat dann oft auch Auswirkungen auf die geistlichen Mächte in der Umgebung und Region. Klar ist damit auf jeden Fall auch, dass Gebet das geistliche Klima ändern kann und sollte. Darauf jetzt noch spezieller einzugehen, ist hier nicht der Raum dafür. Als Christen haben wir das Vorrecht, als Realisten zu leben. Das heißt, als Menschen, die um die ganze Wirklichkeit wissen, die Sichtbare und die Unsichtbare. Und wir haben das Vorrecht zu beten. Das ist etwas, was sonst niemand anderes kann. Mit unserem Beten wirken wir in die unsichtbare Welt hinein, wo die Weichen für alles gestellt werden. Jedenfalls ganz viele Weichen für das, was dann im Sichtbaren geschieht. Wir müssen das nicht alles verstehen und sehen. Wir müssen nicht im Einzelnen wissen, welche Engel Gott wann wie in Bewegung setzt. Wir sollten nur wissen, dass Gott so etwas tut und dass das etwas mit unserem Gebet zu tun hat. Es ist Krieg, so habe ich dieses Thema begonnen und damit schließe ich es. Es ist Krieg in der unsichtbaren Welt zwischen Licht und Finsternis. Und deshalb auch immer wieder in der sichtbaren Welt. Es ist ein geistlicher Krieg und wir sind mittendrin, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Wir sind umkämpft. Wir sollten das wahrnehmen. Wir sollten ernst nehmen, was die Bibel sagt. Und wir dürfen wissen, Jesus ist Sieger. Immer. Zu ihm dürfen wir gehören. Durch ihn und im Heiligen Geist haben wir Anschluss an die unsichtbare Wirklichkeit, die überlegene Wirklichkeit. Und so können wir in dem Licht leben, das den Sieg davonträgt. Wir gehören dorthin. In diesem Licht sollten wir unser Leben führen.